Diese Folge wird präsentiert von Stadler. Innovative Motorradbekleidung made in Europe.
Kurvendiskussion. Der Motorrad-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Mit der heutigen Folge breiten wir mal ein Thema aus, für dem ich bis vor kurzem gedacht hätte, dass da mit einem Satz eigentlich alles erklärt ist. Dann habe ich aber die Geschichte eines Kollegen gelesen und habe mal endlich vor Augen geführt bekommen, wie sich Winter und auch ein bisschen Wüstenbetrieb so im Detail auswirkt. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, ich bin Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad und ich freue mich jetzt auf eine weitere Folge mit dem schon erwähnten Kollegen, nämlich Service-Ressortleiter Robert Glück.
Grüß dich, Robert. Herzlich willkommen. Nein, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ja, Rob, ich dachte mir, ich fange mal so an, weil ich dachte ja, wie gesagt, erst, dass es ein eher Nischenthema ist, so Winterbetrieb, da denkt man oder ich denke da eher an Leute, die wirklich mit Spikes vielleicht auch zum Nordkap fahren oder die wirklich da Spaß dran haben, wo es dann auch gleich in Richtung beheiztes Visier und beheizte Klamotten geht, alles Mögliche. Aber ich glaube, das trifft doch tatsächlich viel mehr Motorradfahrer, als man so denkt, weil erstens sind ja die Winter tendenziell, ich meine, jetzt haben wir gerade Ende Januar und wir hatten jetzt wieder viel Schnee, aber tendenziell sind sie ja milder. Man kann länger fahren, man kann vielleicht früher schon wieder fahren. Und das andere ist, wer in den Alpen fährt, da ist man ja mit Streusalz auch hin und wieder konfrontiert. Und zuletzt ist mir auch aufgefallen, dass wir in unserer Folge über Motorradtransport und spezifisch über Hänger, da haben wir ja auch mal wieder dieses Thema Streusalz aufgegriffen.
Ja, es ist ein immer wiederkehrendes und wie du schon sagst, ja. die Winter werden abgesehen von so ein paar Peaks oder auch von mir aus dem Allgäu, werden milder, es liegt weniger Schnee und die Verführung ist natürlich größer, mit dem Moped einfach zu fahren. Ja. Früher war die Notwendigkeit, also während meines Studiums war die Notwendigkeit natürlich etwas höher, sich fortzubewegen. Da ist man dann einfach Moped gefahren, weil es das einzige Fahrzeug war. Aber heute ist es in meinen Augen immer noch durchaus attraktiv, weil im Stau stehen ist im Sommer genauso unattraktiv wie im Winter. Nur eben im Winterbetrieb.
Im anderen Extrem. Temperaturbereich.
Genau. Nur ist es halt im Winter einfach so, wenn ich mein Fahrzeug bewege, dann muss ich natürlich der Tatsache Rechnung tragen, dass die Straßen A, dreckiger sind, und B, natürlich auch Salz gestreut wird und Salz per se halt super aggressiv ist.
Ja, ich hatte das immer so für mich abgespeichert als Streusalz Ausrufezeichen und ich habe dann gar nicht so viel weiter darüber nachgedacht, weil ich das eben auch noch so aus meiner Schulzeit kannte, so dass halt natürlich, dass es rutschig ist auf Eis teilweise, aber eben, dass wenn du dich natürlich als Jugendlicher nicht um dein Fahrrad kümmerst, dass dir dann halt die Kette halt wegrostet und alles Mögliche. Und deswegen hat deine Geschichte eben in Ausgabe 2 da so diese Worthülse, die es dann für mich war, eben mal ein bisschen anschaulich mit Leben gefüllt.
Ich erinnere mich, bei unserem Transport-Podcast hatte ich ja die Geschichte erzählt.
Da ging es auch um Fahrrad.
Von dem flammneuen Fahrrad quasi, ja. Das 30 Jahre alt war und mir geschenkt wurde, das ich also im Streusalz vernichtet hatte. Und,
um nochmal Salz in die Wunde zu streuen.
Um mal wieder Salz in die Wunde zu streuen. Ja, sorry, Stefan Wittmann. Ja, und bei der aktuellen Geschichte in Heft 2 war es in der Tat erstmal nicht das Thema Winterfahren, das mache ich sowieso, aber ich habe mir dieses Motorrad gekauft, weil ich Nachfolger für meine Tenere gesucht habe und schon immer mit der Touareg geliebäugelt habe. Ich habe dann das Fahrzeug begutachtet und habe dann von einem sehr netten Herrn also erfahren, dass er dieses Motorrad geliebt hat und damit in der Wüste war und am Nordkap und er das aber hinten quer auf der Traverse vom Wohnmobil zum Nordkap gezogen hat, um dann dort in Schweden loszufahren mit Spikes. Und habe dann das Fahrzeug begutachtet und angeschaut und dachte mir so, um Gottes Willen, was ist hier los? Und habe dann den Anzeigentext nochmal durchgelesen. Da stand was von
artgerechte Haltung.
Ja, es stand was von leichte Korrosion. Oh. So. Man muss dazu sagen, hatte ich auch schon in einem anderen Podcast erwähnt, man darf nie hungrig einkaufen gehen. Und so kam halt das eine zum anderen. Ich stand vor dieser Aprilia, habe eine Probefahrt gemacht, habe dann festgestellt, okay, TÜV 10 Monate abgelaufen, habe dann gesehen, dass hier und da Dreck dran hängt und auch unter der Sitzbank ganz viel Dreck ist. Also der sehr schlechte Pflegezustand hat mich, weil es auch immer dunkler wurde, nicht davon abgehalten, dieses Fahrzeug zu kaufen.
Was hast du da gezahlt, wenn ich fragen darf?
Also fairerweise muss man sagen, es war die günstigste in Deutschland zu dem Zeitpunkt angebotene Aprilia. Mhm. Aber die 6.900 Euro mit 11.000 Kilometern auf der Uhr und Checkheft Pflege laut Serviceheft waren dennoch viel zu viel Geld. Mhm. Egal. Okay. Ich habe das Motorrad dann angeschaut und mit den Worten des Verkäufers, ich bin damit auch im Winter gefahren, dann eben habe es dann angeschaut, als ich zu Hause war und war also echt vor den Kopf gestoßen, wie ein Motorrad tatsächlich im Winterbetrieb leiden kann. Und habe dann das in meinem Team erzählt, in der unserer mitwöchlichen Teamkonferenz. Und dann kam mein geschätzter Kollege Hertha auf die Idee, ja, dann machen wir doch da eine Geschichte draus. Dann dachte ich mir, okay, das hört sich ja nicht schlecht an. Dann haben wir also quasi in Teamleistung uns überlegt, was könnte der Nutzwert davon sein, und haben dann im Prinzip die Geschichte entwickelt. Ich habe dann diese Aprilia zu einem in der Szene einschlägig bekannten Hersteller von Pflege- und Reinigungsprodukten gebracht, der Firma Dr. OK Wack. Und dort haben wir also dieses Fahrzeug angeschaut, gereinigt und dann auch mit den Chemikern und Anwendungstechnikern eben auch beurteilt, was vermeidbare Winterschäden gewesen wären. Mhm. Und so habe ich dann also diese Geschichte erzählt.
Und ihr habt aber da, also man sieht schon, dass die Sitzbank demontiert ist, aber ihr habt jetzt nicht das halbe Motorrad auseinandergenommen, um jetzt wirklich in jeden Winkel reinzukommen,
oder? Nee, wir haben im Prinzip uns natürlich überlegt, wie reinigt ein normaler Mensch dein Motorrad. Ja, genau, also genau. Ne, offiziell darfst du ja in Deutschland kein Fahrzeug mehr im Garten waschen und vor der Garage auch nicht. Also haben wir gesagt, was macht man, wenn man aus der Wüste kommt oder eben, wenn ich jetzt, ich sag mal, im Frühjahr über einen versalzten Timmelsjoch gefahren bin, ne, dann fahre ich an eine Waschanlage, sprich an einen Waschpark und dampfe das Motorrad runter mit Reinigungsmitteln. Mhm. Und entsprechend haben wir eben die Sitzbank runtergenommen, und für die bessere Erreichbarkeit des Motors habe ich den großen geländetauglichen Motorschutz abgebaut. Einfach damit wir an alle Teile gut rankommen und entsprechend halt auch die Teile dokumentieren können über Fotos. Mhm. Und zu Aprilia selber muss man sagen, das Motorrad ist eine der wenigen, die wahrscheinlich artgerecht gehalten wurde. Also das Motorrad war mit dem Vorbesitzer in der Wüste, ich meine in Tunesien oder Marokko, habe ich jetzt vergessen. Und es war eben relativ extrem auch unterwegs, im Winter ans Nordkap gefahren. Also das sind für mich Sachen, die so ein Motorrad, das sich Adventure Bike nennt, abkönnen muss. Mhm. Und dafür ist es ja auch gebaut. Und von daher ist, ich sage jetzt mal, von der Verwendung nichts dagegen einzuwenden.
Man hätte es halt mal zwischendurch aufputzen sollen, meinst du?
Ja, genau. Und da sind wir beim Vorbesitzer, der gesagt hat, er hat das Motorrad sehr geliebt, was ich auch glaube. Aber er hat in all seiner Verliebtheit vergessen, es zu pflegen. Und das hat sich in ganz vielen Details geäußert, die durchaus ja teilweise sehr lustig oder auch traurig sind.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das ist nämlich genau das sind genau die Punkte, die ich spannend fand an der Geschichte, weil ich mir eben vorher nie so 100% sicher war, sind das jetzt nur optische Sachen oder kann das durchaus auch Einfluss auf Haltbarkeit, also auf Mechanik, auf die technische Funktion haben? Und ja, natürlich hat es das, um es gleich selbst zu beantworten, aber
die Frage ist, in welchem Umfang.
Ja, also genau.
Um mal jetzt das ein bisschen allgemeiner zu halten, was muss ich oder worauf sollte ich achten, wenn ich mit meinem Fahrzeug, ich sag mal, in extreme Bedingungen fahre, wie eine Wüstenreise oder eben durch den Winter durchfahre? Das ist jetzt letztendlich ganz einfach runtergebrochen. Je anspruchsvoller die Nutzung ist von den Außenwirkungen her, also in der Wüste ist es Staub und Sand, im Winter ist es hohe Feuchtigkeit, die teilweise durchsetzt ist mit aggressivem Salz, das sich überall hineinfrisst, dann muss ich diesen extremen Betriebsbedingungen entgegenwirken mit einem erhöhten Pflegeaufwand. Und da muss man sich jetzt halt einfach fragen, okay, was ist denn Pflege? Also das ist jetzt, in dem Fall war das auch so eine Grundfrage bei dem Artikel. Was ist Pflege? Jetzt haben wir das dann aufgebrochen in zwei Schritte. Das ist einmal das Reinigen eines Fahrzeugs, also das reine Saubermachen. Und der zweite Schritt ist dann quasi das Konservieren. Also kann man sagen, beginnt dann mit dem Trocknen. Mhm. Und als Quintessenz für uns kam dann raus, wenn ich Schritt 1 und 2 nicht mache, dann bin ich blitzschnell bei Schritt 3 und der wurde in einigen Details dann leider auch bei der Aprilia zur Wahrheit, dann bin ich bei der Instandsetzung. Mhm. So, und um das so ein bisschen, ja, ich denke, das ist ein guter Faden, einfach um auch letztendlich die Geschichte zu erzählen. Und wenn man sich an eben Schritt 1 und 2 hält, also sprich reinigen und konservieren, dann stellt man nicht nur sicher, dass das Motorrad betriebssicher ist, sondern man stellt auch einen Werterhalt sicher und einen langfristigen Fahrspaß. Und damit hat man eigentlich alles erfüllt, was einem zum langen, spaßvollen Leben mit seinem Motorrad dann bringt.
Ich würde das Putzen fast ein bisschen abkürzen wollen, auch deshalb, weil wir da schon eine Folge vom geschätzten Kollegen Jens Müller-Töllner übernommen haben von den 125er-Champs.
Ja.
Die einzige Sache, die ich doch dazu sagen möchte, oder du ja auch, weil du es gerade eben auch gesagt hast im Vorgespräch, dass sich tatsächlich diese Spezialreiniger, nenne ich es mal, also sprich ein Felgenreiniger, in deinem Fall war es, glaube ich, ein Sitzbankreiniger, dass das, ich wiederhole es jetzt nochmal, aber dass das tatsächlich sein Geld wert ist oder sein Geld wert sein kann, weil ich früher auch dachte, ein Allzweckreiniger, der tut's schon, tut er auch bis zum gewissen Grad, aber wenn du halt, ich weiß nicht, viele tausend Kilometer unterwegs bist, ohne zu putzen, gerade dieser hartnäckige, gerade an den Felgen, der Felgenreiniger war ja das Beispiel, dann macht sowas doch einen echten Unterschied und das ist dann die paar Euro schon definitiv wert.
Genau, und ohne da jetzt so tief einzusteigen, es gibt wahnsinnig viele Mittel, da muss man sich leider auch so ein bisschen durchprobieren, wie man verschiedene Oberflächen eben bearbeiten kann. Und bei mir das Beeindruckende war tatsächlich bei dieser gelben Sitzbank von der Aprilia, dass ich mit einem Sitzbankreiniger und einem sogenannten Scrub Pad oder Zauberschwamm, dass ich da wahnsinnig tolle Ergebnisse erzielen kann. Und Zauberschwämme habe ich auch zu Hause mit zwei Kindern. Na, das Ding machst du feucht, gehst über die Wand und dann sind die Drecktapser aus dem Wald.
Muss ich mal
ausprobieren. Ja, definitiv, ist ein Geheimtipp. Okay, reinigen, mach mal einen Haken dran. Klar, ein paar Grundrichtlinien gibt es einfach. Dampfstrahler weg von Radlagern und so weiter, nicht zu dicht rangehen. Aber je sauberer ein Fahrzeug einmal ist, desto einfacher fällt einem dann auch das Konservieren und damit eben der aktive Beitrag zum Werterhalt und zur Betriebssicherheit.
Ja, das Konservieren ist für mich immer das große Fragezeichen, dass ich auch selbst hier, ich meine, wir haben es ja regelmäßig, gerade auch vor dem Winter, wie es dann immer schön beschrieben ist, in der Praxis stelle ich es mir immer unglaublich aufwendig vor allem mit diesen ganzen verschiedenen kleinen Winkeln und Nischen da überall hinzukommen, dann brauchst du ja theoretisch auch verschiedene Produkte, glaube ich, um die verschiedenen Oberflächen da auch gerecht zu werden, dann darf wahrscheinlich die Hälfte davon auch wieder möglichst nicht auf Bremse und Reifen kommen und so Geschichten.
Ja, ich würde
da das ein bisschen entwirren oder ein bisschen...
Ich würde da jetzt keine Doktorarbeit draus machen. Dazu fehlt mir auch die chemische Ausbildung und die... Ja, die Kenntnis, aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt ein paar Oberflächen, die man entsprechend behandeln sollte. Mit Polituren, ganz klar, mit Metallpolituren oder Chrompolituren kann ich quasi Flugrost noch entfernen von Standrohren zum Beispiel oder von Metalloberflächen. Und dann gibt es natürlich die ganzen Reiniger und da sage ich mal, da braucht man so. Sorry, jetzt bin ich schon wieder Richtung Reinigen abgeglitten. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben ein sauberes Fahrzeug. Dann kann ich mit Polituren zum Beispiel Metalloberflächen wieder klarkriegen oder Kunststoffoberflächen wieder klarkriegen. Und die Arbeitsweise von so einer Politur ist im Prinzip immer das Gleiche. Da sind Nanopartikel drin, also richtige Mikropartikel, die eben feine Kratzer wieder ausschleifen und den Hochglanz wiederherstellen sozusagen im Kunststoff, indem sie eben, ja, weiß ich jetzt, ob das auf molekularer Ebene ist, was auch immer, aber letztendlich damit kriege ich also matte Stoffe wieder zum Glänzen. Wenn man einen Schritt weiter gehen möchte, da bin ich aber auch weit davon entfernt, das ist dann das Anwenden von Lackversiegelungen. Da wird dann quasi der Glanz gesteigert und die Farbtiefe erhöht und gleichzeitig noch ein UV-Schutz quasi aufgetragen, der eben dafür sorgt, dass das UV-Licht, das letztendlich fürs Ausbleichen von Kunststoffen sorgt und von Lacken, dass es eben nicht so tief in die Oberfläche eindringen kann. Und um ja letztendlich die Betriebssicherheit zu erhöhen, sehen wir dann noch beim Thema Korrosionsschutz. Und was ich da eben mache oder was ich da jetzt auch gelernt habe und davor teilweise schon gemacht habe, ist eben Metallteile mit einem, also trockene, saubere Metallteile mit einem Sprühöl oder einem Multispray eben einzusprühen, nicht zu dick. Einfach, dass die so eine Art abwaschbeständigen Schutzfilm aufgetragen haben, der dann eben Korrosion, ich sage jetzt mal, nicht auf ewig verhindert, weil irgendwann ist schon abgewaschen, aber zumindest Korrosionsschutz darstellt. Und wenn man den öfters mal erneuert, also zum Beispiel ein Federbein ransprüht, das auch ordentlich verreibt, dann wird man schon relativ schnell merken, einfach, dass das Federbein auch nach einer langen Fahrt durch Regen oder durch Salz auch viel schneller wieder gereinigt ist, weil der Schmutz gar nicht so tief drauf sitzt, sich dann besser absprühen lässt. Und sobald es dann trocken ist, kommt dann wieder neuer Schutzfilm drüber und gut.
Und also du meinst, dass da auch eigentlich mit wenig Handgriffen doch schon großer Effekt zu erzielen ist und dass es jetzt auch nicht nur um Optik geht, sondern dass durchaus auch langfristig gesehen das Motorrad auch technisch irgendwie erhält oder einfach...
Definitiv, also ein ehemaliger Mitarbeiter und auch heute noch Freund von mir, der Mike Nägle, der hat einen Fuhrpark gehabt von Fahrzeugen, keine Ahnung, die waren glaube ich 80 Jahre auseinander und die sahen alle aus wie neu. Und ich habe Mike dann mal gefragt, sag mal, wie machst du das eigentlich? Ne? Und dann sagt er, du musst die Dinger einmal richtig sauber machen und dich dann halt immer stetig minimal drum kümmern. Und dann werden Motorräder auch gar nicht mehr so dreckig. Selbst wenn du dann halt mal 500 Kilometer durch den Regen gefahren bist, weil mit entsprechender Vorsorge eben der Schmutz zwar auf der Oberfläche aufliegt, aber er sich zum Beispiel nicht einbrennt oder nicht so tief einbrennt. Das heißt, ich tue mich leichter, ein Federbein zu reinigen, das nur in Anführungszeichen 500 Kilometer durch den Dreck gefahren ist, wie ein Federbein zu reinigen, das 5000 Kilometer durch den Dreck gefahren ist. Und das bestätigt zum Beispiel auch unser Dauertest von der Tuono 660, die ich hier beim Zerlegen erlebt habe und auch noch im Fahrbetrieb. Und der Motor von der Tuono 660 ist hier in der Redaktion auch durch zwei Winter durchgefahren. 50.000 Kilometer. Und das Motorgehäuse von meiner Touareg, gleicher Motor, ein bisschen interner anderer Aufbau, aber das gleiche Motorgehäuse sah nach 10.000 Kilometer schon richtig Maggi aus. Also die Korrosion war viel weit fortgeschrittener. Und da sieht man dann einfach ein viel gefahrenes Motorrad, wie jetzt die Tuono, die besser gepflegt wurde, weil auch hier, wir sind nicht jeden Tag am Putzen, aber man hat die Verantwortung, wenn man damit fährt, dass man es sauber zurückgibt, sorgt dafür, dass ein gewisser Verfall einfach verzögert wird. So, und je öfter ich sauber mache, in Anführungszeichen, desto schwerer tut sich der Dreck dann festzusetzen und langfristige Schäden anzurichten.
Werbung.
Du suchst einen Motorradanzug für jedes Wetter, jeden Untergrund und mit optimaler Passform? Eine Textilkombi in höchster Qualität und Funktionalität, die hält, was sie verspricht und in Europa hergestellt wird? Dann ist die innovative Motorradbekleidung von Stadler genau das Richtige für dich. Auf Wunsch sogar als Maßanfertigung. Besuche uns auf stadler-motorradbekleidung.de und erlebe geballte Kompetenz für Motorradkombis in Premiumqualität. Stadler Motorradbekleidung. Made for real adventures. Ja, ich muss sagen, also es leuchtet alles ein. Ich bin da fürs Putzen. Also ich bin schon relativ froh, wenn ich meine Motorräder nach einer Reise mal oder wenn sie wirklich mit Matsch überzogen sind und alles Mögliche. Natürlich macht man das, aber so die normale leichte Verschmutzung, da mir macht das Putzen einfach zu wenig Spaß dafür. Und jetzt noch den Schritt weiter zu gehen, das Geputzte auch noch zu konservieren, ja, sollte ich mal machen.
Der legendäre Massot es mal machen, genau, das ist richtig. Nee, aber ich bin jetzt auch kein Tagesputzer oder im Ernstfall sage ich auch, ich bin eher ein Pflegemuffel. Aber das fängt halt irgendwann an, sich zu rächen. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt so wie früher mit einem Motorrad durch die Wüste fahre, dann ist es für mich so ein klar, ich bereite das Fahrzeug vor. und ich bereite das Fahrzeug nach. Das sind Urlaubstrips, die spannend sind, die länger gehen. Das sind Projekte, um die ich mich von A bis Z, von Anfang bis Ende kümmere.
Ja, das.
Wenn ich jetzt natürlich mit meinem Alltagsrutscher hier jeden Tag hin und her fahre ins Büro, das ist im Moment eine Grom, eine kleine, dann kriegt die auch einmal im Monat eine Wäsche. So einfach, weil ich das schade finde, wenn das kleine Moped da so furchtbar aussieht. Und beim luftgekühlten Motor ist es halt auch wieder was anderes, wie bei einer voll verkleideten Fireblade, wo ich einmal rüberwisch und dann nichts, also von außen alles hübsch ist, aber den richtigen Dreck ja gar nicht sehe. Und beim luftgekühlten Motor, da musst du halt dann auch mit Schwamm und Bürste anfangen, ne, die Kühlrippen sauber zu machen. Aber letztendlich, wie gesagt, wenn du das einigermaßen regelmäßig machst, und ich sag mal einmal im Monat oder wenn du wenig fährst, alle zwei Monate, dann ist es auch nicht so viel Arbeit. Und du kannst natürlich, oder das, der Vorteil daran ist, wenn du putzt, bist du aufgrund der natürlichen Armlänge dicht am Motorrad dran. Also sprich, du hast keine Chance, ein Fahrzeug zu putzen, wenn du weiter weg bist wie eine Armlänge. Und wenn du innerhalb einer Armlänge an deinem Motorrad stehst, dann siehst du auch ganz andere Sachen. Und du siehst auch, du schaust auch, ich sag mal, aus anderen Blickwinkeln. Also nicht, die wenigsten können ihr Motorrad auf eine Hebebühne stellen zum Putzen, so wie bei uns in der Werkstatt. Aber in dem Moment, wo ich meinen Motor sauber mache, muss ich halt in die Knie gehen. Und dann sehe ich auch, oh, was sind das für ein Schatten? Ah, da fängt an, hier die Steuerkettenspannerdichtung wird gerade undicht. Okay, ja. Sehe ich was, bestelle mir eine neue Dichtung beim Händler, tausche die aus, Feierabend, habe ich die Betriebssicherheit durch Putzen erhöht, weil ich keinen Ölverlust mehr am Steuerkettenspanner habe zum Beispiel.
Ja, das stimmt schon. Also deswegen nutze ich auch ganz gern Trockenreiniger, einfach weil da die Hemmschwelle natürlich niedriger ist, das mal kurz aufzutragen und abzuwischen. Und da geht es mir genauso. Also auch gerade beim Kardan hinten, da habe ich schon noch mal ein Auge drauf. Wenn ich drüber wisch und dann würde ich sehen, dass da ein Ölfilm sich bildet, dann würde ich halt wissen, da kommt irgendwas oder da muss ich drauf achten. Genauso bei den Ventildeckeln oder sowas. Ja, also stimmt schon.
Genau, wenn du zum Beispiel an einem normalen kettengetriebenen Motorrad deine Kette richtig pflegst oder einfach nur anfängst, mal das überschüssige Kettenfett von der Felge runter zu putzen, nimmst du das Hinterrad in die Hand, dabei spürst du, ist das Radlager noch stramm oder nicht, du guckst ja die Kette an, du siehst, okay, wie sehen die Zähne auf dem Kettenrad und im Ritzel, na, Ritzel eher nicht, aber auf dem Kettenrad aus. Du kannst die Kette mal abziehen, kannst den Zustand der Kette beurteilen, du spürst einfach, sind da steife Kettenglieder dabei etc. etc. Also das Putzen hilft dir schon, allein durch die körperliche Nähe am Motorrad ein paar Sachen zu identifizieren.
Ja. Kleiner Einspruch noch, bevor wir jetzt vielleicht nochmal konkreter auf die Touareg eingehen. Ich stelle es mir jetzt vor, also wenn man jetzt eben durchfährt oder eben wenn man ein Wintermotorrad hat oder was auch immer, putzen im Winter ist ja auch nochmal schwieriger, weil wenn du jetzt nicht gerade eine Garage hast, die auch noch beheizt ist, dann stelle ich mir, abgesehen vom Putzen, auch das Trocknen sehr schwierig vor. Also ich meine, ich habe einen Gartenschlauch, ich habe eine Garage, aber die hat jetzt vielleicht 2 Grad über Außentemperatur, also da würde ich mich jetzt schwer tun und dann in irgendeine Waschbox fahren.
Also ich habe, weiß ich nicht. Wir haben aufgrund dieser Geschichte in Heft 2 haben wir eine geniale Leserzuschrift erhalten, der einfach geschrieben hat, ja Leute, wie kriege ich denn mein Moped trocken an der Waschbox? Und hat dann seine eigene Frage selber beantwortet. Er hat gesagt, er nimmt seinen akkubetriebenen Laubbläser mit und bläst das Motorrad mit seinem Laubbläser trocken in der Waschbox.
Ja, okay, stimmt.
Aber ich bin natürlich bei dir.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich da irgendwas nicht sehe oder ob ich das gerade zu akademisch angehe, das Problem. Aber ich jetzt von mir aus gedacht, ich merke es halt beim Fahrrad meiner Frau gerade, das putze ich momentan auch relativ regelmäßig und das stelle ich halt dann in den Flur zum Trocknen. So, ja, aber das kannst du so nicht in die Garage stellen.
Das ist in der Tat ein Thema, das muss ich auch offen zugeben, dass ich bei der Geschichte ein Stück weit übersehen habe. Da gab es auch, vielen Dank dafür, auch einen sehr kritischen Leserbrief, der eben genau diese Frage aufwarf und gesagt hat, hey Leute, ich darf offiziell nicht putzen, weder vor der Haustüre noch sonst irgendwo, ich habe keine Garage, was soll ich machen? So. In dem Fall muss man natürlich ganz klar sagen, okay, dann fahr halt deine Tour und wie gesagt, den Return to Sender oder zurück auf Anfang, die Tage werden milder, dann fahr halt an dem ersten Tag, wo es konstant über 0 Grad hat, zur Waschbox und dampft das Motorrad darunter. und dann fährst du zurück in deine Garage. Mhm. So, auf dem Rückweg kriegt das Ding natürlich wieder ein bisschen Dreck von Reifen ab, aber es wird deutlich besser aussehen wie davor, wenn du davor 4-5 Wochen lang durch die Suppe gefahren bist. Und in dem Moment, wo du in der Garage oder am Abstellplatz angekommen bist, nimmst du einfach einen Lumpen, wartest, bis der Motor in die Krümmerkahl sind, reibst das Moped nochmal ab und haust dann Sprühöl drauf auf die Bauteile, die es dir wert sind. Ja. So, also es gibt immer einen Workaround.
Das stimmt.
Ich sag mal, da muss man auch so ein bisschen ja, mitdenken einfach.
Ja, klar. Ich habe nur gerade auch an die Kühlrippen gedacht bei meinem Boxer, wo halt das Wasser dann auch stehen bleibt. Mhm. Und ich mir einfach gedacht habe, das könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass ja, ja gäbe es auch eine Möglichkeit, wenn man Laubbläser dann hätte. So, dann.
Ja, das ist, das, ich fand den Laubbläser genial. Ja. Wenn man nur Strom hat, dann ja, nehmen wir einen Heißluftföhn. Das ist natürlich ökologisch völlig für die Füße, aber nee,
ja.
man muss dann einfach schon gucken. Wie gesagt, wenn man es alles wirklich according to the rules machen möchte, dann darf man ja eh nur in der Waschbox waschen. So, und ich habe jetzt keine Waschbox bei mir vor der Türe, sondern die Waschbox ist, keine Ahnung, 2 Kilometer weg oder 3. Dann fahre ich halt an einem Tag hin, wo ich es vertreten kann, mache das Moped da sauber, fahre nach Hause und mache dann eben die Konservierung ja. vor Ort.
Verweis auf unsere Transportfolge, man könnte das Motorrad in den geschlossenen Hänger packen, zur Waschbox.
Zum Beispiel, ja.
Ja.
Genau. Aber wir sind ja noch bei der Tour.
Ja, genau, da wollte ich jetzt gerade.
Und ich hatte ja gerade eben auch gesagt, wenn ich jetzt besondere Geschichten mache mit einem Motorrad, also im Winter fahre oder eben auf besagte Wüstentour gehe, dann gibt es für mich eben dieses Projekt und das fängt bei A wie Abfahrt an und hört bei Z wie Rückkehr auf sozusagen. Und da gehört auch die Nachbereitung dazu. Und da muss man jetzt einfach sagen, die Aprilia, wie sie jetzt halt in meinem Eigentum ist, hat genau unter dieser mangelnden Nachbereitung extrem gelitten. Also ne, wenn ich durch die Wüste fahre, dann mache ich danach mindestens mal den Tank runter, um das Fahrzeug, auch quasi die ganze Technik von oben, also den Motor, Gehäusedeckel und so weiter, einfach auch von oben sauber zu kriegen. So, das ist da alles nicht geschehen, da ist noch nicht mal die Sitzbank runtergegangen. Also beim Abheben der Sitzbank war quasi auf der Benzinpumpe noch
der Sahara.
Der Sahara-Sand und zwar nicht nur 2 Gramm, sondern eher 200 Gramm. So. Und da merkst du einfach, da hat einer vielleicht das Fahrzeug geliebt, aber halt ja nicht gepflegt. Und das sind einfach so Sachen, die sind unnötig und die Konsequenz davon ist halt im Ernstfall teuer. Und wenn man ganz viel Pech hat, halt auch sicherheitsrelevant. Und ich hab die Inspektionsrechnung gesehen von der 10.000er-Inspektion von dem Motorrad. Da ist eine neue Kette draufgekommen. So, und
was, bei 10.000?
Bei 10.000 Kilometern. So, und das ist ein Ding, wo ich mir sage, das ist einfach ein Zeichen von schlechter Pflege. Also ja. Wir schaffen es in dem Dauertest hier, aus einer Kette fahren wir circa 25.000 Kilometer raus. So, und wir sind jetzt auch nicht die Top-Pfleger. Sage ich mal. Also wir sind jetzt nicht jeden Tag mit der Zahnbürste dahinterher.
Nee, das ist eher.
Ja, und aber ne, selbst, ich sage ich mal, unter harter Dauerbeanspruchung fahren wir 25.000 mit einer Kette. Und ich glaube, das ist eine gute Hausnummer, die viele Leute da draußen tatsächlich auch übersteigern, weil sie nicht so schnell fahren, weil sie besser pflegen und so weiter. Ja,
Kettenöler kriegt man auch immer viel.
Kettenöler.
Ja.
Und da sind einfach 10.000 Kilometer, ist eine harte Aussage. So. Okay, ist gewechselt. Jetzt ist eine neue Kette drauf. Aber der Punkt ist, dass die Kette eben ein Verschleißteil ist und das ist schnell getauscht. Mhm. Gravierende Schäden an der Touareg durch die mangelnde Pflege sind tatsächlich an der Hardware entstanden. Und ich sage es mal, die optisch sehr ärgerlichen ist die Korrosion, die im Prinzip an jedem Schraubenkopf dran ist mittlerweile. Ist jetzt auch, sage ich mal, wenn man jetzt Lust hat, dann kann man alle Schrauben tauschen, kostet dann wahrscheinlich, keine Ahnung, was, 100 Euro und dann hat man alle Schrauben ersetzt. Aber de facto hat halt auch das Motorgehäuse sowohl links an der Wasserpumpe wie rechts an der Kupplungsseite massive Korrosionsschäden. Mhm. Also sprich, da ist die Oberfläche, der Motorgehäusedeckel ist unterwandert, die kriegt man auch nicht mehr gerettet, die kann man jetzt von mir aus abschleifen, neu lackieren oder man kann sie neu kaufen.
Ja.
Das ist jetzt funktionell erstmal kein Schaden. Aber wenn ich das Motorrad nur optisch in Stand setzen möchte, dann bin ich da also beim Wasserpumpendeckel mit Dichtung bei 75 Euro und Lichtmaschinendeckel mit Dichtung ungefähr 230. Mhm. Und der Kupplungsdeckel mit Dichtung bin ich bei 185 Euro. Und da sind dann mal ruckzuck 500 Euro durch den Jordan geschossen oder im Jordan versenkt, nur damit das Motorrad optisch auf der Motorseite wieder ordentlich aussieht. Mhm. Okay. Dramatischer, sage ich mal, ist es bei den Speichennippeln. Die Speichennippel in der Narbe sind so korrodiert, dass ich jetzt im Zweifelsfall die Speichen nach Offroad-Einsatz nicht mehr spannen kann, weil die Dinger sich einfach nicht mehr drehen lassen. Die Nippel lassen sich auf der Speiche nicht mehr drehen.
Könnte auch mal was brechen, wenn es mal...
Nee, also das ist da, sage ich jetzt mal, das ist jetzt so tief nicht, aber der Punkt ist einfach, wenn sich jetzt im Offroad-Speichen lösen, dann kriege ich die nachher nicht mehr gespannt. Mhm. Und wenn ich diesen technischen Mangel beheben möchte, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kaufe mir entweder neue Räder oder ich muss die neu einspeichen lassen. Mhm. Neue Räder zu kaufen, ist völliger Unsinn, weil super teuer. Und die allein die einspeichen zu lassen, bedingt schon mal Räder ausbauen, Reifen runter, einschicken, einspeichen lassen und so weiter, da bin ich locker bei 350 Euro.
Ah ja, und das jetzt auch, also ich habe jetzt auch mal einen Speichengradsatz neu zentrieren lassen und da waren auch ein paar Speichen, die getauscht werden mussten, aber das nach fast 50.000 Kilometern und auch mit einem Motorrad, das jetzt bald 20 Jahre alt oder das jetzt 20 Jahre alt ist, aber so nach 10.000 Kilometern neuer Radsatz letztendlich wegen sowas ist ja auch ärgerlich. Also
ist super ärgerlich, ist jetzt aber so und deswegen sitzen wir jetzt auch hier und reden drüber,
ja, Leute, wenn ihr im Winter fahrt,
dann pflegt euer Fahrzeug.
Ja, aber das steht ja hier so schön im Heft, also die Felgen sind natürlich die teuersten Positionen, aber auch sonst, das ist genau das, was du gesagt hast gerade.
Genau, also das sind die genannten Preise, sind Listenpreise.
Plus diverse Schrauben und Muttern,
Genau, und wie gesagt, bei den Motorgehäusegeschichten sage ich mal, okay, das ist, wie es ist, das kann man im Ernstfall wegignorieren, also aber gerade bei den Speichen ist es einfach ein Thema. Wie gesagt, das ist einfach ein super tolles Beispiel gewesen, es ist ein tolles Beispiel gewesen oder ist es noch, wie ein Motorrad tatsächlich innerhalb von 11.300 Kilometer hat es jetzt auf dem Tacho, kaputt gehen kann, wenn man es nicht richtig pflegt.
Ist für mich trotzdem die Frage, du fährst wahrscheinlich trotzdem nicht jedes deiner Motorräder im Winter, oder doch?
Nee, also ich habe jetzt mein persönliches Traummotorrad letztes Jahr gekauft. Das wird natürlich erst im Frühjahr rausgezogen. Und weil ich so ein Putzmuffel bin, habe ich jetzt auch schwarze Räder organisiert, damit ich die orangenen Räder nicht dreckig fahre. Also ich werde Räder tauschen, damit ich...
Die orangenen Räder, warte mal, war das die XSR 900?
Mhm. Ja, okay. So, die sieht mit schwarzen Rädern auch traumhaft aus. Und man sieht den Dreck nicht so.
Ja, das wäre jetzt ja wirklich, also die im Winter zu fahren, also...
Ja, nein, also...
Müsste jetzt nicht sein.
Du hattest ja schon eine schöne Podcast-Folge gemacht über Winterfahrzeuge. Jetzt habe ich die Nummer vergessen, aber es ist meine
102.
Schon, die 102, ja.
Aber wunderbar. Danke für die Erinnerung.
Ja, und man muss selber für sich entscheiden, wie viel einem das eigene Motorrad wert ist und wie viel oder wie lange man damit auch noch leben möchte. Deswegen, ich habe überhaupt keinen Bauchschmerz, jetzt mit einem 39.000 Euro Motorrad durch den Winter zu fahren, wenn es nicht meins ist.
Ja, ich war zuletzt mit der Sache so richtig konfrontiert. Da war ich, das ist auch schon 2 Jahre her. Da bin ich nach Südtirol gefahren für eine Reportage. Das war Mitte März. Und da hatte ich auch noch überlegt, aus praktischen Gründen, ob ich nicht einfach mit meinem Motorrad hinfahre. Aber ich wusste halt auch, da fahre ich über einen Brenner. Und da dachte ich mir, da könnte ja durchaus schon noch gestreut sein. Deswegen habe ich dann doch den Umweg über die Redaktion habe ich dann genommen, habe die Dauertest Transalp genommen und bin mit der gefahren.
Die das ja abgesehen vom Tank auch gut überlebt hat.
Ja,
also letztendlich, man muss eben einfach wissen, was man dem Fahrzeug antut. So, und da ist es letztendlich auch immer von der eigenen Einstellung abhängig. Wenn ich jetzt ein 500 Euro Winterbike habe, dann mache ich da einen Ölwechsel, mache frische Bremsflüssigkeit drauf und fahre damit durch den Winter. Und das war's. Und wenn ich jetzt natürlich ein Moped habe, wie die Touareg, die schon so ein bisschen angeschossen ist, die ich aber auch länger behalten möchte, dann fahre ich jetzt mit der natürlich durch den Winter auch, weil der große Schaden ist schon entstanden.
Ja.
Wichtig ist einfach, wenn es jetzt tatsächlich halt ein paar Tage durch die Siffe geht, wo man weiß, okay, letzte Woche lag Schnee, ist abgetaut, es wurde viel gestreut, dann muss man halt auch zeitnah eben wieder ran und das Moped putzen. Und wenn man jetzt so Phasen hatte, wie wir hier in Stuttgart, ich sag mal bis letzte Woche von Weihnachten bis quasi Ende Januar, da gab es keinen Grund für Salz, also da kann ich easy fahren, weil dann halt ein bisschen mehr Dreck auf der Straße liegt, aber eben nicht Streusalz.
Hast du da noch so eine Daumenregel so für, ich sage jetzt mal eher noch für Anfänger vielleicht auch?
Also eine Daumenregel, grundsätzlich ist es natürlich so, wenn ich den Winter durchfahre, dann fahre ich sowieso anders, oder wenn ich im Winter fahre, fahre ich sowieso anders wie, ich sag mal, im Juni, wenn ich schon eine Viertelsaison hinter mir habe oder eine halbe Saison und irgendwie gerade im Saft stehe. Und von daher ist für mich der allerwichtigste Tipp für alle Winterfahrer, geht das Limit von unten an. Also das heißt, wenn die Karre 6 Wochen gestanden ist und ich habe heute einen schönen Tag bei 5 Grad plus und ich, oder von mir aus bei 7 Grad plus und ich habe Lust, eine Runde zu drehen und das Moped springt an, weil es natürlich vorbildlich in der Garage am Ladebatterie-Erhaltgerät geklemmt hat, dann fahre ich nicht mit dem Motorrad sofort los, sondern was mache ich? Ich schalte das Hirn ein und mache erstmal einen Reifendruck. So. Mhm. Und dann setze ich mich aufs Moped, ich bin warm angezogen, fahre los und lasse das Hirn eingeschaltet. Das heißt, ich muss dran denken, die Straßen haben weniger Grip, die Reifen brauchen länger, bis sie überhaupt mal auf Temperatur kommen. Ich muss umsichtiger fahren, weil die Autofahrer oder andere Verkehrsteilnehmer im Moment nicht mit Motorrädern rechnen. Und wenn ich das alles einfach im Hinterkopf habe, dann kann ich die Meter genießen. Und letztendlich ist es auch so, es wird immer irgendwo ein bisschen Wind reinziehen. Also selbst wenn du die dicksten Handschuhe hast, es zieht zum Bündchen rein, es zieht am Hals. Das ist gar nicht schlimm, weil dieses Pieken der kalten Luft erinnert dich immer daran, dass es noch nicht Juni ist und wir jetzt nicht hier um die letzten Zehntel feilen, sondern dass es ein Joyride ist in einer Jahreszeit, die vielleicht nicht optimal zum Motorradfahren ist. Aber eine schöne Wintersonne und eine kurze Tour über die Hausrunde auf einer trockenen Straße kann im Januar genauso erholsam sein wie ein Gin Tonic am Strand von Portugal. Also das ist einfach cool und deswegen, wenn man das macht, genießt es, fahrt und wenn ihr abgestellt habt und seht, oh, da glitzert irgendwas am Moped, dann bitte zeitnah abwischen. Einfach, um euer Motorrad länger schön zu halten.
Ja. Also ich bin jetzt auf jeden Fall, ich habe jetzt wieder richtig Lust, mal wieder mich für so eine Stunde in so eine Waschbox zu stellen.
Ich glaube,
aber im Sommer nicht. Weil wenn du da noch kalte Finger hast beim Putzen, das ist ja auch irgendwie.
Ja, da gibt es einen Spruch, 2 linke Hände, 10 Daumen dran und alle kalt. Ne? Das so fühlt sich Winterputzen an.
Ja, und wenn ihr die Geschichte nochmal nachlesen wollt, vielleicht und auch Bilder sehen wollt, dann könnt ihr das nochmal nachlesen in Motorradausgabe 2 2026. Ist schon ein paar Wochen her, aber auch als E-Paper oder bei Readly kann man es, glaube ich, ganz problemlos noch lesen oder nachbestellen. Und für Feedback aller Art freuen wir uns sowieso immer über Kommentare oder Mails an podcast@motorradonline.de. Danke dir, Rob.
Ja, dir gerne.
Danke immer. Fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.